Domradio weltweit.
Erinnern Sie sich noch an das Frühjahr 1986, an den 26. April 1986? Da explodierte in Tschernobyl der Atommeiler. Das war der erste Super-GAU der Geschichte. Und auch in Deutschland sorgte das damals für Angst.
Das war an einem Sonnabend, das weiß ich genau. Und dann konnte man das ja gar nicht so einordnen, weil das ja auch teilweise von der damaligen Sowjetunion verschleiert wurde.
Ich weiß nur, dass wir uns ganz schrecklich erschrocken haben, dass wir gar nicht wussten, wie wir damit umgehen sollten, dass wir, vor allen Dingen ging es um Milch, das weiß ich noch, dass wir gar keine Milch mehr uns getraut haben zu kaufen.
Wir waren völlig verunsichert und ich kann mich daran erinnern, dass wir uns hier auf dem Marktplatz getroffen haben zu einer Demo. Die Tage und Wochen danach war es so, dass wir kaum noch was essen konnten, ohne dass wir vorher gucken mussten, was ist drin.
Eigentlich Pilze, ne? Pilze, die aus Polen kamen, die hat man da nicht mehr gekauft.
Die Pilze aus Polen, sicherlich eines der geringeren Probleme damals. Was 1986 passiert ist, was da alles unter den Teppich gekehrt wurde und wie es den Menschen heute geht und welche Lehren eigentlich aus diesem Super-GAU gezogen wurden, das alles ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio weltweit. Um Tschernobyl geht es heute hier. Tschernobyl, das ist zum Synonym geworden für die atomare Katastrophe, für den Super-GAU und für die Erkenntnis, dass der Mensch eben die Technik doch nicht hundertprozentig beherrscht. 30 Jahre ist das jetzt genau her. In der Nacht zum 26. April 1986, da explodierte auf dem Gebiet der heutigen Ukraine der vierte Reaktorblock des Atomkraftwerkes Tschernobyl. Auslöser war ein Experiment, bei dem der Reaktor heruntergefahren wurde. Doch dieses Experiment, das geriet außer Kontrolle. Es gab eine Explosion und in der Folge schwer zu löschende Brände, die tagelang hochgingen und radioaktives Material in die Luft geblasen haben. Aber erst scheibchenweise erfuhren die Menschen in der Region und auch im Rest der Welt von diesem Super-GAU. So hörte sich das zum Beispiel in der Tagesschau vom 29. April an. Das war drei Tage später.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, zwei Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen. Es scheint sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist.
In der Folge verseuchten die radioaktiven Wolken vor allen Dingen die Gebiete in der Ukraine und in Weißrussland. Allerdings Westeuropa war auch betroffen. Gegenüber der eigenen Bevölkerung hat die Sowjetunion allerdings die Katastrophe heruntergespielt. Der Korrespondent Peter Bauer saß damals in Moskau und er erzählte drei Tage nach der Explosion in der ARD.
Bis zu der Erklärung vor einer Stunde in den Fernsehnachrichten hatte es keinerlei Einzelheiten über die Katastrophe gegeben. Die Tageszeitungen hatten überhaupt nichts gemeldet. Die Abendzeitung Izvestia druckte nur die dürre 4-Zeilen-Unfallmeldung der Agentur TASS von gestern Abend ab. Für die Bewohner des Bezirks Kiew, also auch der Reisenden in diesem Gebiet, so die offizielle Information heute kurz vor Mittag, bestehe keine Gefahr. Sowjetische Bürger, jedenfalls hier in der Hauptstadt, zeigten sich weitgehend uninformiert. Als ich heute Morgen auf der Straße und im Aufzug nach dem Unfall in Tschernobyl fragte, entgegneten die meisten Leute, welcher Unfall?
Ja, und parallel fing also die Sowjetunion an und schickte Helfer in die Region, Feuerwehrmänner zum Beispiel, die versuchen sollten, mit einfachen Wasserschläuchen diesem Inferno Herr zu werden, oftmals nur geschützt durch einen einfachen Mundschutz beispielsweise. Diese ganzen Menschen, die da helfen sollten, die wurden Liquidatoren genannt. Im Laufe der nächsten Monate wurden es mehrere Hunderttausend, die zu Rettungs- und Aufräumarbeiten geschickt wurden. Ärzte zum Beispiel, Krankenschwestern und sie alle waren natürlich der massiven Strahlung ausgesetzt, viel zu lange, aber das kam erst viel später raus. Und zwar mit massiven Folgen, das hat später die langjährige Sprecherin von der Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ute Watermann, erklärt.
Ich denke, Tschernobyl tötet langsam, und schleichend und unauffällig. Wir haben keine drastischen Bilder von sehr, sehr vielen missgebildeten Kindern, sondern wir haben einfach Bilder aus den Krankenhäusern, wo Menschen wie hier in Deutschland behandelt werden an Krebserkrankungen, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nur dass es einfach viel, viel mehr sind als bei uns.
Aber auch das wurde und wird nach wie vor unter den Teppich gekehrt. Zu einer ernsthaften, kritischen Auseinandersetzung mit der Atomkraft hat das übrigens alles gar nicht geführt. Die drei vorübergehend abgeschalteten Kraftwerksblöcke in Tschernobyl, die sind schon im November 1986 wieder ans Netz gegangen. Und auch in Deutschland stand die Atomkraft niemals damals ernsthaft zur Debatte. Der damalige Innenminister Friedrich Zimmermann von der CSU, der schloss damals aus, dass so etwas in Deutschland jemals passieren könnte.
Das lässt sich ausschließen. Ein solcher Reaktor, wie ihn die Sowjetunion hier gefahren hat und wo das Unglück passiert ist, wäre bei uns in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht genehmigungsfähig. Er hat ein Kühlsystem, wir haben vier, wir haben eine vierfache Sicherheit, deswegen sind die deutschen Reaktoren die teuersten, aber auch die besten in der Welt.
Aber das schützt auch nicht vor Zwischenfällen, wie wir heute wissen. Auch in Deutschland gab es seitdem zahlreiche Zwischenfälle, zum Beispiel im AKW Krümmel. Die waren nur zum Glück nicht so schwerwiegend. Mittlerweile ist in Deutschland der Atomausstieg beschlossene Sache. Aber es nutzt ja nur begrenzt, wenn direkt hinter der Grenze, zum Beispiel in Belgien, in Frankreich, in der Schweiz oder in Tschechien, uralte Meiler weiter am Netz sind. Keine Lehren wurden aus dem Super-GAU gezogen. Das besprechen wir gleich noch im Laufe der Sendung mit Bischof Rainer Maria Hanke. Und wie es den Menschen heute in der Ukraine und in Weißrussland geht, das ist gleich unser Thema hier bei uns in Domradio weltweit. 30 Jahre ist es her, der Super-GAU von Tschernobyl, und es ist heute unser Thema, heute hier in Domradio weltweit. Tschernobyl, das liegt in der heutigen Ukraine. Damals war das ja noch ein Teil der Sowjetunion. Und Stanislav Schirokoradiuk, das ist der Bischof von Charkiw-Saporischschja. Das ist ein Bistum ganz im Osten der Ukraine an der Grenze zu Russland. Stanislav Schirokoradiuk ist zudem seit vielen Jahren Caritas-Direktor der Caritas Bes, die zur römisch-katholischen Kirche in der Ukraine gehört. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Erinnerungen er denn eigentlich an den 26. April 1986 hat.
Ich erinnere mich, wie das geschah. Das war 1986. Ich war damals als Priester in einer Pfarrei. Ziemlich weit waren von Tschernobyl, aber was sehr Schreckliche war, das war alles geheim, keine Wahrheit. Und dann nur von Europa, von verschiedenen Rundfunken haben wir gehört, was das geschah. Ja? Aber sogenannte Demobilisation, viele, viele Leute mussten fahren dort und arbeiten in dieser Katastrophe. Und viele, viele Leute gestorben wegen dieser Strahlung. Und heute, 30 Jahre, natürlich das viel, viel geändert hier. Diese Dörfer herum, Tschernobyl und zweite Stadt ist Pripyat, direkt wo dieser Reaktor. Und heute auch viele Leute arbeiten dort, ja. Aber wir erinnern uns zwei sogenannte Katastrophen. Erste Katastrophe, das ist dieser Reaktor. Und zweite Katastrophe, das ist diese Lüge. Und dieses sowjetische System war sehr, sehr schrecklich. Und bis heute, wir wissen nicht genau, wie viele Leute gestorben sind damals, ja.
Das war ja 1986 noch, zu Zeiten der Sowjetzeiten. Haben Sie denn das Gefühl, dass in der Zwischenzeit man mit der Aufarbeitung angefangen hat? Also stellt man sich dem Thema oder wird das Thema weiter so ein bisschen versucht, klein zu reden?
Heute, wir haben schon andere Katastrophe, schon andere Probleme mit diesem Krieg in Ostukraine. Dort auch viele, viele Leute sterben bis heute. Ja, und das ist schon keine heiße Thema heute, Tschernobyl, nur in Erinnerung. In diesem Jubiläum, ihre Kirche ist Gottesdienst für diese Gestorbenen und formalisch reden über diese Probleme. Aber wir haben schon ganz, ganz neue Probleme mit diesem Krieg, mit Aggression in Ostukraine. Und wir haben Angst, das geht weiter, dieser Krieg. Ich bin jetzt in Charkiw. Das bedeutet, zu meiner Diözese gehört Donetsk und Luhansk. Und das sehe ich schon, neue Tschernobyl, ja. Viele die Städte zerstörte, ja. Auch viele, viele Dörfer schon leer, wie in diesem Territorium, wo ist tote Zone, ja.
Wegen des Krieges.
Ja, ja, wegen des Krieges. Genau wie in Tschernobyl. In Tschernobyl, diese Zone, dort ist niemand wohnt, weil Strahlung. Und auch, wo dieser Krieg auch ist leer, ja. Und viele weiße Kinder, Flüchtlinge in Charkiw, über 120.000 Flüchtlinge, ja. In Tschernobyl war 200 Flüchtlinge damals, in Tschernobyl, 200 Leute mussten weg. Aber heute, wegen Krieg, 1,5 Millionen schon. 1,5 Millionen Flüchtlinge, das ist offizielle Angaben in Ukraine. Und das ist eine neue Katastrophe für uns.
Haben Sie denn das Gefühl, nach Tschernobyl war ja doch die internationale Solidarität sehr groß, einfach auch, weil viele Länder in Europa von den Folgen betroffen waren. Haben Sie denn das Gefühl, dass der Krieg im Osten der Ukraine in Vergessenheit gerät im Rest Europas?
Ja, zuerst, das war ein ganz heißes Thema immer, ja, über Ukraine. Aber heute schon andere Probleme in Europa, diese Flüchtlinge von Syrien, diese verschiedenen Probleme. Das ist nicht so heißes Thema. Und heute leider, wir sind alleine mit diesen Problemen in Ostukraine.
Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Tschernobyl. Das ist jetzt 30 Jahre her. Inwiefern leiden die Menschen heute noch unter den Spätfolgen?
Doch. Besonders für die Kinder. Heute viele Kinder, geborene Kinder, schon mit diesen Problemen. Das Folge nach der Tschernobyl-Krebs, Leukämie und so weiter. Wir als Caritas, wir haben ein Zentrum in Karpaten, das ist frische Luft und so weiter. Und diese Strahlung, ja, diese Niveaustrahlung. Ich war in Tschernobyl viel mal, ja. Aber in der Nähe von Tschernobyl eine Stadt, Ivankov. Dort wohnen über 3000 Einwohner. Und auch Kinder, auch ein Waisenhaus, große staatliche Waisenhaus, wo ist über 100 Kinder. Dieses Strahlungsniveau, dieses selbe als in Tschernobyl selbst. Und deshalb viele, viele kranke Kinder draußen. Ich denke, diese Kinder muss von solchen Städten weg. Für die alten Leute, das ist nicht so gefährlich, aber für die Kinder, das ist gefährlich. Ja? Und wir nehmen jedes Jahr von diesem Territorium viele Kinder. Ja? Pro Jahr wir haben über 3000 Kinder. Ja?
Sie haben gerade gesagt, dass immer noch sehr viele Menschen in der Region leben, was auch damit zu tun hat, dass sie schlichtweg keine Möglichkeit hatten, woanders sich anzusiedeln. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen, die damals in der betroffenen Region gelebt haben, nicht hinreichend unterstützt worden sind vom Staat?
Leider schon keine Unterstützung. Früher war eine sogenannte Status, ja, das ist Tschernobyl geschädigt Kinder oder Tschernobyl Beleidigte oder was, weiß ich nicht, das ist, aber heute das schon nicht aktuell. Das bedeutet, diese Leute geblieben mit eigenen Problemen alleine.
Wie muss man sich die Region mittlerweile vorstellen? Tschernobyl ist ja mittlerweile auch für touristische Touren geöffnet. Wie finden Sie das?
Das ist neue Business, sogenannte Business. Das kostet Geld, solche Tourismus. Und ich fühle, das ist ein blutiger Tourismus. Das darf nicht. Das ist kein guter Tourismus. Viele Leute interessieren sich, sehen diese leeren Dörfer oder Städte oder so. Aber trotzdem, das kostet Geld. Diese Bus nehmen und dort ein Mittagessen, ein Restaurant in Tschernobyl. Das kostet auch viel. Und ich habe Überzeugung, das ist ein blutiger Business.
Jetzt jährt sich das Unglück zum 30. Mal. Sie haben selber gesagt, es wird viele Gottesdienste geben zum 30. Jahrestag. Was ist Ihre Botschaft an die Menschen?
Beten, das ist eine, was können wir tun und was sollen wir tun, ja? Das ist am wichtigsten für uns als für die Kirche, ja? Andere, wir sollen Wahrheit sagen. Diese Tschernobyl-geschädigte Leute, wie viel sterben müssen, auch Diagnose. Wir brauchen heute Wahrheit und natürlich echte Erinnerung mit Gebet.
Also Wahrheit und Gebete, das ist es, was sich Bischof Stanislav Fjodorowadjuk aus der Ukraine zum 30. Jahrestag des Tschernobyl-Unglücks wünscht. Und wie diese Hilfe heute eben auch 30 Jahre nach dem Unglück aussieht, warum sie überhaupt noch nötig ist, das ist unser Thema gleich in Domradio weltweit. Über die Katastrophe von Tschernobyl sprechen wir heute hier in Domradio weltweit. Das ist jetzt fast auf den Tag genau 30 Jahre her. Das ganze Ausmaß der gesundheitlichen Folgen des Reaktorunfalls von Tschernobyl ist allerdings bis heute noch nicht richtig zu überblicken. Über die Zahl der Todesopfer wird auch 30 Jahre nach der Katastrophe immer noch kontrovers diskutiert. Das liegt auch daran, dass viele Krankheiten eben nicht eindeutig auf den Super-GAU und die Strahlung zurückzuführen sind. Das sagen zumindest die, die immer noch versuchen, die Zahlen der Opfer recht klein zu halten. Fragt man aber Ärzte aus der Region, dann sagen die schon recht deutlich, dass die Fälle von Krebs, von Fehlgeburten oder Missbildungen bei Säuglingen in der Region extrem hoch sind. Das bestätigt auch Angelina Niago, sie ist ukrainische Ärztin und die hat sich die Hilfe für die Opfer von Tschernobyl zu ihrer Lebensaufgabe gemacht.
Die Zahl der Opfer ist groß. Man kann sagen, dass nur 7% der Kinder heute gesund sind, als gesund eingestuft werden. Nur 5% der Liquidatoren gelten als gesund. Genau das gilt auch für die Bevölkerung. Außerdem gibt es das sehr ernste Problem der Schilddrüsenpathologie, sowohl als Krebs als auch in nicht-onkologischer Form.
Angelina Niago ist Präsidentin der ukrainischen Vereinigung Ärzte von Tschernobyl. Täglich sieht sie Menschen, deren Gesundheit durch den Reaktorunfall ruiniert wurden. Und sehr viele von ihnen sind Kinder.
Sofort nach der Geburt haben wir sehr viele Probleme mit ihrer Gesundheit. Man muss die Kinder ständig behandeln, damit sie gesund bleiben, weil sie leider von Anfang an krank sind. Wir haben jetzt sogar schwangere Frauen, die an Schilddrüsenkrebs operiert wurden. Bei ihnen gibt es schwere Komplikationen während der Schwangerschaft.
Sowohl für die schwangeren Frauen als auch für ihre noch ungeborenen Kinder wäre dringend medizinische Hilfe nötig. Denn die immer noch vorhandene Radioaktivität schädigt auch das ungeborene Leben im Mutterleib, so Angelina Niago.
Als erstes gelangen in den Organismus des Embryos ständig Radionuklide, Strontium und Cäsium. Sie werden in den Knochen abgelegt und bestrahlen die sich vermehrenden Zellen des Embryos, die enorm empfindlich sind. Im Leib der Mutter werden auch die genetischen Zellen verstrahlt. Und, was sehr ernst ist, das entstehende genetische System wird instabil. Deshalb erwarten wir sehr viele verschiedene Krankheiten.
Die Menschen in dem vom Atom-GAU am schwersten betroffenen Länderdreieck Russland, Ukraine und Weißrussland sind nicht nur körperlich stark beeinträchtigt. Angelina Niago und ihre Kollegen beobachten die enorme psychische Belastung der Menschen und zunehmende Depressionen.
Psychologisch sind sie im schweren Zustand. Ich würde es ein Leben im Zustand des chronischen Stress nennen. Das hängt von vielen Faktoren ab. In der ersten Linie wirtschaftlichen, radioaktiven und sozialen. Wir haben viele Faktoren, die bei den Menschen Stress hervorrufen. Das ist die Wahrheit. Depressionen gibt es unter diesen Menschen 2 bis 3-mal so häufig wie bei den anderen.
Mit den psychischen und körperlichen Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sind die meisten Menschen allein. Und selbst wenn die Staaten helfen wollten, fehlen ihnen dazu die finanziellen Mittel.
Diesen Menschen kann man nicht, man muss ihnen helfen. Da wir besonders in der Ukraine in einer wirtschaftlichen Krise sind, ist es für uns sehr schwer, dieser Anzahl der Menschen zu helfen. Deshalb brauchen wir Hilfe von außen. Wir wenden uns damit an die Weltöffentlichkeit, denn die Behandlung von Krebs oder Leukämie ist sehr teuer. Und wir haben heute leider weder ausreichende Mittel für die Diagnostik noch für die Behandlung.
Die Ärztin Angelina Niago über die Folgen von Tschernobyl und mit ihr sprachen Stefan Quielitz und Dimitri Kaikin. Die Katastrophe von Tschernobyl, die ereignete sich am 26. April 1986, also vor fast genau 30 Jahren, nahe der ukrainischen Stadt Pripyat und sie gilt als die erste schwere nukleare Havarie. Auslöser war ein Experiment, bei dem der Reaktor heruntergefahren wurde, doch dieser Versuch, der geriet außer Kontrolle. Danach gab es dann eine Explosion und schwer zu löschende Brände. Große Mengen radioaktiven Materials, die gelangten in die Luft und verteilten sich vor allen Dingen in der Region nordöstlich von Tschernobyl. Viele Menschen starben damals an den Folgen, aber auch heute noch leiden die Menschen dort unter den Spätfolgen von Tschernobyl. und Hilfswerke wie die Solidaritätsaktion Renovables, die versuchen bis heute, den Menschen in der Ukraine und in Weißrussland ihre Not ein bisschen zu lindern. Joachim Sauer ist der Länderreferent für die Region und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Herr Sauer.
Ja, grüß Gott, Frau Rotscheid.
Wie muss man sich die Region eigentlich heute vorstellen? Hatten Sie Gelegenheit, dort mal hinzureisen?
Also unmittelbar in der 30-Kilometer-Sperrzone war ich nicht. Ich war schon in den 90er Jahren etwa 120 Kilometer vom Reaktor entfernt auf der belarussischen Seite. Es ist noch so, dass natürlich im Atomkraftwerk Tschernobyl, auch wenn es jetzt abgeschaltet ist, weiterhin natürlich dass die ganze Anlage betreut werden muss und da mehrere tausend Leute auch weiterhin beschäftigt sind, die dann täglich dort zur Arbeit gebracht werden. Einmal im Jahr gibt es eine Gelegenheit, dass Umsiedler, die ursprünglich in dem Gebiet um Pripyat gewohnt haben, Tschernobyl, Gelegenheit haben, mal in ihre Dörfer zurückzukehren. Meistens besuchen sie halt die Gräber ihrer Angehörigen. Es gibt auch schon wieder Menschen in der erweiterten Zone, vor allem ältere Menschen, die sagen, naja, Radioaktivität macht mir jetzt in meinem Alter auch nichts mehr aus, ich kehre meine alte Heimat zurück.
Heute spricht man ja auch von einer zweiten Generation von Tschernobyl-Opfern, also Menschen, die 1986 noch nicht auf der Welt waren, die also viel später erst geboren worden sind und trotzdem an Folgen leiden, von denen man annimmt, dass sie was mit Tschernobyl zu tun haben. Wie äußern sich diese Spätfolgen bei den Menschen?
Also Sie sagen zu Recht, von dem man annimmt, dass es im Zusammenhang mit Tschernobyl steht. Wir fördern ja bei Renovables zum Beispiel Erholungsaufenthalte für Kinder aus den verstrahlten Gebieten. Und wie gesagt, nach 20 Jahren sind es halt natürlich nicht die Kinder, die wir da Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre hatten, sondern da sagen auch unsere Partner, es tritt schon vermehrt auf, dass wir es mit Kindern mit Behinderung zu tun haben. Und das spiegelt sich schon auch natürlich in der Projektarbeit von Renovables wieder. Das ist natürlich das Entscheidende auch bei dieser ganzen Katastrophe, wenn ich es überspitzt formuliere, die eigentlich mit der Atomenergie befassten Institutionen wie IAEO in Wien, die Internationale Atomenergiebehörde oder die Betreiber von Atomkraftwerken machen sich an der Stelle sicherlich eher einen schlanken Fuß, wenn es um die Folgekosten einer solchen radioaktiven Verstrahlung geht. Und eigentlich sind es gerade zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich quasi damit befassen, den Menschen in ihrer Not zu helfen.
30 Jahre ist das her, das Unglück von Tschernobyl. Wie hat das die Menschen in der Ukraine und in Weißrussland verändert?
Also ich denke, Tschernobyl war natürlich schon ein einschneidender Punkt, insofern, dass man erstmals konfrontiert war mit verheerenden Auswirkungen eines atomaren Unfalls. Es heißt jetzt nicht, dass damit dann eine Haltung ist, wie es vielleicht in Deutschland ist, zu sagen, das kann nicht mehr die Energienutzung der Zukunft sein. Das heißt, diese Länder selbst in der Frage, wie gehen wir mit Atomenergie um, sind gerade von dem Hintergrund der Energieknappheit daran interessiert, durchaus weiterhin auch vielleicht an Atomkraftwerken festzuhalten. Und das andere ist natürlich, was die Menschen selbst angeht, von den Liquidatoren, von denen wir sprechen, die direkt am 26. April, meist unwissentlich, erstmal dorthin geschickt worden sind, um diese Katastrophenschäden zu begrenzen, zu beseitigen. Da haben die schon in beiden Ländern einen Heldenstatus, das muss man sagen. Allerdings, das spiegelt sich nicht unbedingt wider, dass sich dann auch der jeweilige Staat hinreichend um diese Menschen kümmert.
Damals war es ja so, vor 30 Jahren, dass das Problem auch erstmal klein geredet und totgeschwiegen wurde. Also auch wir hier in Europa haben ja erst so scheibchenweise von dem Ausmaß erfahren. Gibt es eigentlich heute einen anderen Umgang mit dem Thema? Gibt es eine ernsthafte Aufarbeitung?
Das ist die Frage, was natürlich jetzt, also ernsthafte Aufarbeitung, was heißt das jetzt eigentlich? Was es schon gibt, denke ich, am 26. April, dass es in beiden Ländern entsprechende Gedenkveranstaltungen gibt. Es gibt in der Ukraine zusätzlich nochmal einen Tag des Liquidators am 14. Dezember. Allerdings jetzt sich damit auch nochmal näher mit diesem Schicksal dieser Menschen auseinanderzusetzen, es findet eigentlich nicht statt. Und deswegen, das Interessante war, wir haben anlässlich des 25. Jahrestags uns diesem Thema gewidmet und auch Liquidatoren nach Deutschland eingeladen, die unter anderem über das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund in allein 60 Städten in Deutschland waren, um einfach über das zu berichten, was vor 25 Jahren geschehen war. Und daraufhin, nach den Erfahrungen, die die Liquidatoren aus Belarus und der Ukraine bei uns in Deutschland gemacht haben, also Vorträge in Kirchengemeinden, bei Schulklassen, haben gesagt, sowas bräuchten wir eigentlich auch in der Ukraine. Dann hat am Jahr später, 2012, eine Wanderausstellung stattgefunden zum Thema Tschernobyl. Und die gibt es heutzutage in Kharkiv. Die wird von den Liquidatorenverbänden der Ukraine und von dem Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk getragen. Und das sind Dinge, die wir auch versuchen mit zu unterstützen, dass dieses Erinnern wachgehalten wird und das Schicksal der Menschen.
Also die Erinnerung an das Ereignis wachhalten, das ist ein Teil Ihrer Arbeit, Ihrer Unterstützung. Wie noch unterstützen Sie denn die Menschen vor Ort konkret? Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Ja, ich denke, es geht da um mehrere Aspekte. Sie sprachen gerade die Frage der behinderten Menschen an. Das ist ein Thema, was aus der sowjetischen Tradition ein höchst problematisches Thema ist. Wer Kinder mit Behinderung hat, wer selbst behindert war, wenn er nicht gerade irgendwo ein Kriegsveteran war, lebte ohnehin sehr isoliert, schämte sich zum Teil sogar für die Behinderung des Kindes. Und die ganze Frage, wie geht eine Gesellschaft mit ihren Menschen mit Behinderung um, ist eine ganz heikle Sache. Und da haben wir natürlich verschiedenste Projekte laufen. Ich erwähne mal, in Belarus haben wir ein Behindertenzentrum in Gomel. Das hat Renovabis in den letzten 15 Jahren mit den Aufbau gefördert, wo man vor allem sich um Kinder mit Behinderung kümmert. Wir haben in der Ukraine auch verschiedene Behindertenzentren. Und ich glaube, das Entscheidende ist, es geht um die Würde des Menschen. Das ist ein Anliegen, wo wir auch unsere kirchlichen Partner in der Ukraine und Belarus unterstützen. Und es geht aber auch dahin, Selbsthilfepotenziale zu entfalten. Das heißt, mit den Betroffenen gemeinsam Hilfe zu organisieren und nicht darauf warten, dass der Staat irgendwann mal hilft, trägt man auch dazu bei, dass Menschen auch ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist uns auch ganz wichtig für den gesellschaftlichen Neuaufbau dieser Länder, die halt immer noch sehr stark dominiert werden von dem sowjetischen Erbe, von des allumfassenden Staats, der den Bürger bis ins Letzte bevormundet. Und das sind Dinge, wo unsere beiden Kirchen in der Ukraine, sowohl die griechisch-katholische Kirche als auch die römisch-katholische Kirche mit ihren Caritas-Organisationen, konkrete Hilfe den Menschen geben.
Also die Hilfe des Osteuropa-Hilfswerkes Renovabis und der Kirche in der Region rund um Tschernobyl, die auch heute, 30 Jahre nach dem Super-GAU, nötig ist. Dazu war das Joachim Sauer, der Länderreferent von Renovabis. Und gleich sprechen wir über die Liquidatoren, also die Hilfer, die Helfer, die damals dahin geschickt wurden. Eine Delegation von ihnen, die war nämlich vergangene Woche beim Papst. Und was bei dieser Begegnung passiert ist, das ist gleich unser Thema hier in der zweiten Stunde von Weltweit. Am 26. April 1986, da explodierte Block 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl. Das ist fast auf den Tag genau 30 Jahre her. Danach gab es tagelange und nur schwer zu kontrollierende Brände. Und deswegen wurden tausende Helfer in die Region geschickt. Sanitäter, Krankenschwestern, Soldaten oder Feuerwehrleute, die nach dem Unglück in den Wochen und in den Monaten danach radioaktiven Schutt beseitigen mussten, die mithalfen, eine Schutzhülle um den Reaktor zu bauen und die, das muss man heute wohl so sagen, durch ihren Einsatz sicherlich noch Schlimmeres verhindert haben. Diese Menschen, die wurden Liquidatoren genannt, weil sie die Folgen der Katastrophe liquidieren, also beseitigen sollten. Die Schutzmaßnahmen für diese Menschen waren allerdings ziemlich spärlich. Einige trugen sogar nur Mundschutz. Sie sollten nur 45 Sekunden direkt sich am Gebäude aufhalten. Das hat natürlich alles überhaupt nicht ausgereicht. Und einer der Überlebenden ist Oleg Vetlenko.
Es wurden einfach Leute nach Tschernobyl zum Aufräumen geschickt. Sie hatten keine spezielle Ausbildung, kein Training. Niemand war sich im Klaren über das Ausmaß der Katastrophe, darüber, was uns dort erwartete. Die meisten wussten nicht, wohin sie geschickt wurden, welche Gefahr sie dort erwartete. Ich wusste es auch nicht.
$850,000 Männer und Frauen waren es. Insgesamt, das wissen wir heute, Menschen, die viel zu lange der Strahlung ausgesetzt waren und die mehrheitlich heute an den gesundheitlichen Folgen leiden, wenn sie noch nicht gestorben sind. Papst Franziskus, der hat vergangene Woche eine Gruppe, eine Delegation von überlebenden Liquidatoren empfangen und mit dabei war auch Joachim Sauer vom Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Herr Sauer, wie ergeht es denn den Liquidatoren eigentlich heute?
Ja, vor allem geht es natürlich darum, die Gesundheitskosten für viele Liquidatoren, die kaum zu tragen sind, weil sie werden bestimmte Medikamente nur in harten Devisen bezahlen können. Und da ist natürlich die Frage, was kann der jeweilige Staat auch an Gesundheitsvorrichtungen zur Verfügung stellen, damit die Menschen auch ein Leben in Würde führen können. Und da sind natürlich Punkte, wo wir auch gerade als katholisches Hilfswerk Möglichkeiten sehen, mit unseren katholischen Partnern dafür zu sorgen, dass es eine Infrastruktur gibt für diese Menschen, ob es Liquidatoren sind, aber auch für andere bedürftige Menschen in beiden Ländern, wo sie wirklich entsprechend auch Unterstützung erhalten.
Sie haben das gerade schon angedeutet, dass der Staat in keiner Weise sich offensichtlich verpflichtet sieht, sowohl in der Ukraine als auch in Weißrussland finanzielle Unterstützung zu leisten. An anderer Stelle haben wir in der Sendung schon gehört, dass der Status der Liquidatoren zurückgestuft wurde, also der Anspruch auf Leistungen. Wie kommt das? Vor welchem Hintergrund, wenn Sie auf der anderen Seite uns erzählen, dass Sie ja wirklich viel für die Menschen und für die Gesellschaft getan haben, dass auch Denkmäler gebaut werden? Wie bringen Sie das zusammen?
Naja, okay, es ist natürlich auch der Situation in den jeweiligen Ländern geschuldet. Wir haben zurzeit natürlich eine Wirtschaftskrise und natürlich jetzt in der Ukraine durch die Maidan-Bewegung von vor 2 Jahren, der Krieg im Osten, viele Ressourcen einfach bindet. Also allein jetzt Ende 2014 hatte dann das ukrainische Parlament eine Neufassung über das Gesetz über den Sozialschutz der Tschernobyl-Betroffenen beschlossen. Und da ging es jetzt nicht nur, dass man sagt, naja, die dürfen jetzt auch nicht mehr öffentliche Nahverkehrsmittel nutzen, sondern es ging vor allem darum, dass man medizinische Leistungen an eine Einkommensgrenze gebunden hatte. Und wie gesagt, in der Regel liegt natürlich das Einkommen bei vielleicht mal 70 Euro. Und da ist es natürlich sehr schwierig, jetzt von den Betroffenen noch zu verlangen, für ihre medizinische Versorgung selbst aufzukommen. Das heißt also, dass natürlich einerseits natürlich sind diese Länder auch in einer wirtschaftlichen Not und haben dann auch nicht die Mittel. Auf der anderen Seite, wie gesagt, spüren einfach dann die Liquidatoren, dass sie zwar als Helden verehrt werden, aber dass sich das nicht niederschlägt, dass man sie dermal so versorgt, wie es eigentlich notwendig ist, dass sie auf jeden Fall ein Leben in Würde führen können und auch die erforderlichen Mittel haben, um die notwendigen medizinischen Behandlungen durchführen lassen zu können oder auch die Medikamente kaufen zu können.
Wir haben es eingangs gesagt, eine Delegation war jetzt beim Papst, bei der Generalaudienz. Was hat denn eigentlich der Papst gesagt?
Ja, der Papst hat nochmal den Pilgern aus der Ukraine und aus Belarus und hier vor allem den Opfern dieser Katastrophe eigentlich gedankt, weil die ja natürlich mit dafür gesorgt haben, diese Gefahr einzudämmen und da natürlich selbst unter den Folgen nun zu leiden haben.
Welche Bedeutung hatte das für diese Liquidatoren, jetzt nach 30 Jahren vom Papst eingeladen worden zu sein? Wie wichtig war das für die?
Es war genau das, was sie häufig vermissen in ihren eigenen Ländern, auch zum Teil in den, das sind ja nicht alles jetzt Katholiken gewesen, die jetzt in Rom waren, und dann Liquidatoren waren auch Menschen, die orthodoxen Glaubens sind. Und für die war es einfach halt eine Anerkennung dessen, was sie quasi in den letzten 3 Jahrzehnten erlitten haben. Ein Liquidator, der Michail Abrastsov aus Belarus, hat es auch nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht, ja, die Kirche hilft wirklich den Menschen. Und das vermisst er häufig, dass wenig vom Staat kommt. Der Staat beschränkt sich eher darauf, Denkmäler zu errichten, aber sich nicht um die Menschen zu kümmern.
Also mehr Hilfe und Anerkennung, weniger Denkmäler, das wünschen sich die Liquidatoren. Eine Delegation von ihnen ist die vergangene Woche zum Papst gereist und von der Reise berichtet hat uns Joachim Sauer vom katholischen Hilfswerk Renovabis, das die Menschen in der Region seit Jahrzehnten unterstützt. Wir sprechen über den Super-GAU in Tschernobyl. Halb Europa wurde damals in Mitleidenschaft gezogen, aber am stärksten hat es natürlich die Menschen in der Ukraine und in Weißrussland getroffen. Darüber haben wir im Laufe der Sendung schon berichtet. Das Tröstliche an diesem ganzen Unglück war aber, dass die Solidarität weltweit enorm groß war. Beispielsweise hier in Deutschland haben sich in vielen Kirchengemeinden damals Initiativen gebildet, die die Menschen vor Ort in der Region unterstützen wollten. Dabei ging es in vielen Initiativen um die Kinder, also die die am meisten unter den Strahlenbelastungen gelitten haben und bis heute noch leiden. Dutzende von Initiativen, die taten sich damals zusammen, um diesen Kindern wenigstens einmal im Jahr einen Erholungsurlaub hier in Deutschland zu ermöglichen. Und eine von ihnen ist die Initiative, den Kindern von Tschernobyl, der evangelischen Kirchengemeinde Wiedenest in der Nähe von Gummersbach.
Wir kommen aus Gomel. Aus Weißrussland.
Irina ist Dolmetscherin. Viele Jahre hat sie Gruppen von Kindern mit ihren Müttern begleitet, die im Oberbergischen eine Auszeit von der Strahlenbelastung nehmen. Ihre Heimat liegt nur etwa 120 Kilometer von Tschernobyl entfernt.
Wir haben natürlich kranke Kinder dabei, hier in unserer Gruppe.
Sie leiden an Krankheiten wie Leukämie und anderen Blutkrankheiten. Auch Schilddrüsenkrebs ist weit verbreitet. Auch 30 Jahre nach dem Super-GAU leiden die Menschen unter den Folgen dieser Katastrophe.
Und das hört auch noch nicht auf. Das geht noch Jahrhunderte weiter. Die Kinder, die sind zum Teil, kommen sie krank auf die Welt oder werden mit 2, 3 Jahren krank. Und es ist immer noch ganz schlimm. Wir kriegen immer neue. Das ist wirklich, es hört nicht auf.
Gudrun Ehrle hat 1998 in der evangelischen Kirchengemeinde Wiedenest in der Nähe von Gummersbach die Initiative den Kindern von Tschernobyl gegründet. Sie bietet Kindern von 3 bis 9 Jahren aus der Region Tschernobyl jeden Sommer eine Ferienfreizeit an. Und das seit 18 Jahren. Nicht weit von Wiedenest entfernt liegt das Familienferienzentrum Käthe-Strobel-Haus.
Zum Ersten haben sie dort oben einen wunderschönen Spielplatz. Sie haben das Schwimmbad. Sie haben den Wald. Dann wird angeboten, auf den Bauernhof hier zu Stoffels. Dann fahren wir in den Vogelpark. Wir sind im Wielpark gewesen. Wir fahren jedes Jahr nach Haltern in den Kettlerhof. Das ist natürlich das Highlight. Wir basteln Ketten, Schmuck. Aber es geht uns primär darum, dass die Kinder sich erholen.
Eine Idee, die auch Helga Stoffel gefallen hat und die schnell zu einer der engagierten Helferinnen wurde.
Kinder liegen mir sehr am Herzen und wenn man dann sieht, diese kranken Kinder, dann hat man einfach das Gefühl, denen muss man helfen und auch den gestressten Müttern, die natürlich jeden Tag damit zu tun haben. Und eben auch unsere Gemeinschaft, die sich jetzt gebildet hat, hier all diese Helferinnen und Helfer. Das ist einfach wunderschön, dass das so funktioniert, immer noch und immer wieder. Und wir möchten es so lange weitermachen, wie es halt geht.
Die Initiative lebt ausschließlich von Spendengeldern. 1998 ist die Initiative den Kindern von Tschernobyl mit 4.000 Mark gestartet, erinnert sich Gudrun Ehrle.
Das reicht jetzt bei weitem nicht mehr. Wir brauchen also pro Jahr 15.000 bis 16.000 Euro, um die Fahrt zu bezahlen, also die Hin- und Rückreise, die Versicherung, den Aufenthalt im Käthe-Strobel-Haus, da ist Vollpension, dann Begrüßungsgeld, die ganzen Aktionen, die wir machen und eben das Obst und Getränke und Eis und Süßigkeiten und so weiter.
Viel Kraft, Engagement und Zeit haben sie und ihre Mithelferinnen schon in die Initiative gesteckt. Für die 75-Jährige eine Frage der Solidarität mit den Menschen in Weißrussland und der Ukraine.
Einmal, weil wir vielleicht noch die Kraft haben, weil wir das Geld noch haben und immer wieder bekommen. Da sind wir so dankbar und auch so erstaunt, dass die Menschen hier in unserer Umgebung uns so unterstützen, dass wir immer dieses viele Geld, was wir dafür brauchen, auch noch bekommen. Und weil sie es nötig haben, die Kinder. Die haben es wirklich nötig. Die kriegen kein frisches Obst. Die kriegen zwar auch Äpfel und Birnen, aber die sind kontaminiert.
Auch heute, 30 Jahre nach dem Super-GAU. Und das Obst und Gemüse auf dem Markt, das es nicht ist, kann in Gommel niemand bezahlen. Auch für eine Umsiedlung gibt es kein Geld. Darum ist es für Gudrun Ehrle auch eine Herzensangelegenheit. Aber nicht nur für sie. Mittlerweile gibt es ein großes Helferteam, das jedes Jahr aufs Neue Spenden sammelt und die Ferienfreizeit organisiert. Wenn sie davon spricht, steigen ihr Tränen in die Augen. Vor Rührung und vor Stolz.
Für mich ist immer erstaunlich und da bin ich auch ganz dankbar, dass wir ein Team haben. Und dieses Team zusammenhält. Und dass wir da überhaupt in der Lage sind, das noch zu machen. Und es sind auch Freunde geworden.
Ja, und wenn Sie diese wunderbare Arbeit von Gudrun Ehrle und ihren Helfern unterstützen möchten, dann finden Sie auch den Link zu dieser Initiative bei uns im Internet unter www.deutschlandhilft.de. domradio.de und Katharina Geiger hat über diese Initiative berichtet. Ja, und welche Lehren aus Tschernobyl gezogen wurden oder hätten gezogen werden müssen, darüber sprechen wir gleich mit Bischof Gregor Maria Hanke, der sich schon damals in den 80er Jahren massiv gegen die Atomkraft ausgesprochen hat und damals noch ziemlich alleine dastand.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Sie galt als sicher und sauber und als die perfekte Antwort auf den wachsenden Energiedurst weltweit, die Atomkraft. Bis Anfang der 80er Jahre galt das, doch dann ereignete sich der Super-GAU in Tschernobyl und es wurde klar, der Mensch hat eben doch nicht alles im Griff und es kann verheerende Folgen haben. 30 Jahre ist das her. Am 26. April 1986 war das und deswegen ist es auch unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ja, und einer, der sich schon immer kritisch mit dem Thema Atomkraft auseinandergesetzt hat, ist Gregor Maria Hanke, der Bischof von Eichstätt. Schönen guten Tag, Herr Bischof.
Guten Tag, grüße Gott.
Herr Bischof, 1986, da waren Sie Anfang 30 und lebten als Mönch bei den Benediktinern in Plankstetten. Welche persönlichen Erinnerungen haben Sie denn eigentlich an diesen 26. April 1986? Also war Ihnen damals in diesen Tagen schon die Dramatik dessen klar, was da in Tschernobyl passiert ist?
Die Dramatik war mir sehr wohl klar, aber ich möchte mit einer existenzielleren Erfahrung beginnen. Circa 12 Jahre später durfte ich mit einer kleinen Gruppe nach Minsk reisen in Weißrussland. Und dort in Minsk war es möglich, ein Heim für Tschernobyl-geschädigte Kinder zu besuchen. Und ich sah diese Kinder, die unheilbar krank waren. Und diese Kinder spielten uns zu Ehren in einem kleinen Orchester wunderschöne Musik. Und die Leiterin des Heims sagte uns nach dieser Vorführung, wenn sie in einigen Monaten wiederkommen, wird wahrscheinlich keines dieser Kinder mehr leben. Und ich erinnere mich heute noch, wie mir das in die Knochen gefahren ist. Daran wurde mir eigentlich deutlich, welche Ausmaße Tschernobyl hatte.
Damals, nach diesem Super-GAU, war Atomausstieg für die Politik erstmal gar kein Thema. Und auch nach der Katastrophe von Fukushima vor einigen Jahren setzen ja nach wie vor fast alle europäischen Staaten außer Deutschland auf Atomkraft. Warum werden diese Katastrophen nach wie vor ignoriert, obwohl ja die Folgen so dramatisch und so absehbar sind, wie Sie es auch gerade geschildert haben?
Ich denke, die Utopie, die Technik in den Griff zu bekommen mit immer höheren Sicherheitsstandards, diese Utopie steckt nach wie vor in den Köpfen vieler Wissenschaftler. Und in der Politik sucht man eben den möglichst leichtesten Weg zu gehen, der Energiegewinnung. Alles in allem ist dieser Weg der Energiegewinnung aus Atomkraft ein Weg zu Lasten der nachkommenden Generationen der Zukunft. Denn die Frage nach der Entsorgung ist bis heute nicht geklärt. Stellen Sie sich einmal die Zeitleiste vor. Wir hätten heute Umweltfolgen zu bewältigen, die vor 2000 Jahren verursacht worden sind. So muss man sich das mit dem Atommüll vorstellen. Die Nachhaltigkeit der Gefährlichkeit des Atommülls, die wird also ganze Generationen über Jahrhunderte noch beschäftigen. Und ich halte das für schlichtweg unverantwortlich, sozusagen auf Kosten und zu Lasten der nachfolgenden Generationen heute diesen Weg zu gehen.
2022 geht ja in Deutschland der letzte Meiler vom Netz. Also hier ist der Atomausstieg beschlossene Sache. Das hat die Bundesregierung ja nach Fukushima umgesetzt. Wie bewerten Sie denn die Art und Weise des Atomausstiegs in Deutschland?
Ich denke, die ganze Frage der Energiewende, das muss man ja als großes Paket sehen, die war gut gemeint, aber mir scheint, dass es etwas an der Regie gefehlt hat und immer noch fehlt. Nur wenn eben die alternativen Energien vorangetrieben werden, dann lässt sich natürlich von einer Bereitschaft ausgehen, von der Atomenergie Abschied zu nehmen. Denn die Atomenergie ist eben in Anführungszeichen billig, weil das Teure unsere nachkommenden Generationen dann blechen müssen.
Dann muss man natürlich dazu sagen, okay, hier in Deutschland, wir sind immerhin schon den Schritt gegangen, dass der Atomausstieg festgesetzt wurde.
Das ist begrüßenswert. Genau. Das halte ich für sehr begrüßenswert und ich war auch sehr dafür, dass Fukushima endlich als Signal verstanden wurde, hier konkrete Schritte in die richtige Richtung zu tun.
Aber der Super-GAU vor 30 Jahren hat natürlich gezeigt, dass Strahlung nicht an Grenzen Halt macht und alle unsere Nachbarn um uns herum setzen nach wie vor auf Atomkraft. Sie zum Beispiel im Bistum Eichstätt, Sie sind gar nicht so weit entfernt vom AKW Temelin in der Tschechischen Republik, das ja doch als sehr unsicher gilt. Und dann kurz hinter der Schweizer Grenze gibt es das AKW Betznau. Das ist das älteste AKW der Welt. Gibt es die Sorgen der Menschen bei Ihnen in der Region, im Bistum, dass es nochmal zu so schlimmen Zwischenfällen kommen könnte?
Ich kann jetzt nicht repräsentativ sprechen, aber ich persönlich zucke immer wieder zusammen, wenn ich von irgendwelchen Störfällen in Atommeilern höre. Auch Temelin hat ja da schon gehörig von sich reden gemacht und ich fürchte, dass die Technik hier einfach nicht in den Griff zu bekommen sein wird. Und irgendwann kann so etwas wie in Tschernobyl wieder passieren und großen Schaden zufügen.
Sie haben ja immer schon diese Meinung vertreten, dass man eben auch auf die Endlichkeit der Ressourcen achten muss und dass das Ganze natürlich auch etwas mit Schöpfung zu tun hat, die man achten muss, die man bewahren soll. Inwiefern fühlten Sie sich dadurch die Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si im vergangenen Jahr bestätigt?
Diese Enzyklika ist natürlich eine großartige Steilvorlage. Es waren ja schon die Vorgängerpäpste zugange, sowohl bei Johannes Paul II. Wie auch bei Papst Benedikt finden sich ja wichtige Gedanken und Aspekte des Umweltschutzes, des rechten Umgangs mit der Natur. Allerdings gab es bislang noch nie eine Enzyklika, die das Zusammenhängen zum Thema gemacht hat. Und zwar jetzt nicht im Sinne eines erhobenen Zeigefingers, und das finde ich ja bei Laudato Si so schön, sondern als Einladung für das gemeinsame Haus des Lebens Sorge zu tragen. Dieser Aspekt der Freude, der Dankbarkeit, der die Enzyklika durchzieht, der ist mir vor allem sehr, sehr wichtig. Denn unsere ökologischen Gruppierungen und Bewegungen der letzten Jahrzehnte, die haben ja doch manchmal sehr stark mit Angstszenarien operiert. Und Franziskus setzt nun bei der Schönheit an, bei der Schönheit der Schöpfung, die es zu bewahren gilt, die es zu pflegen und zu hegen gilt, aus Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber. Das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt.
Wenn sich jetzt der 30. Jahrestag des Unglücks von Tschernobyl jährt, was ist da Ihre Botschaft an die Menschen?
Mein Wunsch ist, dass wir, ähnlich wie es im frühen Christentum ja gang und gäbe war, bereit sind, einen dezidiert christlichen Lebensstil zu entwickeln. Und der christliche Lebensstil war geprägt von Bescheidenheit. Ein Leben zu führen, das die Grenzen, die Endlichkeit dieses Systems anerkennt. Wir verbrauchen schlichtweg zu viel Energien, zu viel Ressourcen. Wir leben auf Kosten der nachkommenden Generation. Und wenn wir uns hier nicht kritisch hinterfragen und bereit sind, einen Einschnitt zu machen, und wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, uns so zu benehmen, als wäre dieses System unendlich, als könnte man herausholen, was man nur herausholen möchte. Das funktioniert nicht.
Also jeder von uns könnte sein Leben ein bisschen bescheidener einrichten. Das ist der Appell von Bischof Gregor Maria Hanke, dem Bischof von Eichstätt, zum 30. Jahrestag des Unglücks von Tschernobyl. Und Ihnen, Herr Bischof, herzlichen Dank für das Gespräch.
Strahlendes Erbe, die Atomkatastrophe von Tschernobyl, die sich morgen zum 30. Mal jährt. Das war heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Nachlesen und nachhören können Sie wie immer alles auch bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.